Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das Stanley Cup Final 2024 ist in Kanada angekommen. Wir hatten Spiel Nummer 3 zwischen den Edmonton Oilers und den Florida Panthers. Nun gab es aber noch ein paar Dinge aufzuarbeiten nach Spiel Nummer 2. Da gab es natürlich erstmal ein paar Strafen, wo man vielleicht über eine Sperre oder ähnliches hätte diskutieren können. Da war natürlich einmal der Kniecheck von Warren Fogel. Da ist keine Strafe vom Department of Player Safety ausgesprochen worden. Da gab es dann noch von Sam Bennett eine ähnliche Aktion. Da wurde auch nichts ausgesprochen. Da gab es den Check von Leon Dreiseitel gegen Alexander Barkov. Auch da gab es keine Strafe. War auch da auch alles für mich in dem Sinne nachvollziehbar, dass es in die Sperren, Strafen der NHL in den Playoffs reinpasste. Und die einzige Strafe tatsächlich, die ausgesprochen wurde vom Department of Player Safety, das war dann eine Geldstrafe, ein Fine von $2,213.54 für Sam Carrick, der für Slashing gegen Dmitri Kulikov dort eine Strafe bekommen hat. Ich denke, ich habe nach Spiel Nummer 2 schon einiges dazu gesagt zu den Aktionen insgesamt und da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Es gab natürlich jetzt eine Besonderheit, das hatte ich auch vor der Serie schon gesagt, dass es immer zwischen den Standortwechseln einen Tag mehr Pause gibt. Und in diesem Fall führte das zu einer, sage ich mal, etwas anderen Reiseplanung der beiden Teams. Die Oilers sind nämlich relativ schnell dann losgeflogen von Florida nach Edmonton, wollten natürlich schnell nach Hause. Und die Florida Panthers, die haben sich dazu entschieden, einen Tag zu Hause zu bleiben, dann noch ein Skate zu Hause zu absolvieren und danach erst zu fliegen. Kann man ja machen. Allerdings war es so, dass der Wetterbericht Stürme vorhergesagt hat und zwischendrin gab es dann ein Satellitenbild bzw. ein Flugplanbild, wo keine Flüge nach Norden bzw. nach Nordwesten zugelassen wurden in Florida. Und das war natürlich insoweit unglücklich, denn Edmonton liegt nordwestlich von Fort Lauderdale und dementsprechend war es so, dass die Florida Panthers da relativ lange warten mussten, am Boden tatsächlich dann in Florida, um dann irgendwann in Richtung Alberta abzufliegen. Allerdings war wohl die einzige Auswirkung, dass die Coaches relativ viel gegessen haben. Jedenfalls meinte Paul Maurice, sie haben 12 Pound zugenommen, weil sie so viele Mahlzeiten hatten. Und ja, ansonsten waren die Florida Panthers gesund. Auch das ja ein Thema nach Spiel Nummer 2, der Check von Dreiseitel gegen Barkov. Da war ja die Befürchtung, dass Barkov sich den Kiefer gebrochen hatte. Das war nicht so. Er war dann auch bei dieser Morning Session bei der einen wieder mit dabei. Und die Florida Panthers konnten also aus dem Vollen schöpfen. Bei den Edmonton Oilers war es so, dass da Coach Chris Knobloch eher ja, etwas anpassen musste, natürlich einmal aus Verletzungsgründen, da hatte ich schon erwähnt, dass Daniel Nurse natürlich sich verletzt hatte in Spiel Nummer 2, da war es aber so, dass der gesund genug war, um zu spielen und Evander Kane, der war schon länger ein Thema, hat ja gar nicht trainiert in den Playoffs, immer wieder dann auch in den Spielen so Phasen, wo man denkt, er ist verletzt, wo er relativ früh sich auch hinstellt, er hat anscheinend, wenn ich das so richtig sehe, auch irgendwie was in dem Bereich, dass er sich eben nicht richtig hinsetzen kann und dementsprechend war es jetzt wohl Zeit, dass Evander Kane eine Ruhepause bekommen hat. Also Kane raus bei den Oilers, Dehaney raus und Sam Carrick. Dann Nurse hat weitergespielt, war weiter im Kader. Corey Perry kam zurück, Derek Ryan kam zurück und Cody Ceci. Das waren die Umstellungen bei den Edmonton Oilers und es ging gut los, denke ich, aus Sicht der Oilers. Die haben ein gutes, solides erstes Drittel gespielt. Sie waren im ersten Drittel, würde ich sagen, das bessere Team. Sie sind gut rausgekommen, auch mit den Zuschauern im Rücken, haben das, glaube ich, ganz gut genutzt, den Momentum. Es gab einige Strafen im ersten Drittel, die meisten davon gegen die Florida Panthers. Und es gab dann eben auch wieder Gelegenheit für die Edmonton Oilers, endlich ein Powerplay-Tor zu erzielen. Sie warten ja noch auf das allererste Powerplay-Tor in den Stanley Cup Finals. Und ja, da ist es so gewesen, dass sie einige Chancen hatten, allen voran zum Beispiel eine Chance durch Leon Dreiseitel, wo es den Seam Pass gibt, einmal quer rüber, wo er auch voll den Schuss erwischt, aber Sergei Bobrovsky ist da, fängt da eben diesen Puck, fängt die Chance da ab und da gab es dann im Anschluss an eine Chance auch der Oilers auch mal so ein bisschen Gerangel. Es war, denke ich, insgesamt so, dass die Edmonton Oilers physischer waren, dass sie aktiver waren, vor allem um Sergei Bobrovsky drumherum. Also ich glaube, da konnte man schon so ein bisschen merken, dass vielleicht die Devise war, wir wollen es ihm so schwer machen wie möglich, das will man sonst auch, aber wir wollen es ihm vielleicht auch unbequem machen. Er hat sich dann auch öfter mit den Schiedsrichtern unterhalten, hat auch öfter dann da das Gespräch gesucht, vielleicht eben auch, weil dort einige Aktionen noch nach dem Pfiff waren, weil da man Stock auf dem Handschuh war, vielleicht so ein bisschen Stock auf dem Schoner war und das hat ihm natürlich nicht gefallen, aber letzten Endes hat es erstmal den Edmonton Oilers nichts genutzt und da gab es eben bei 18:31 auch eine Szene, wo dann einige sich da nach dem Save von Bobrovsky gegenseitig so ein paar Nettigkeiten gesagt haben und auch ein bisschen Rangelei war mit dabei und Brad Kulak und Matthew Tkachuk, die mussten dann beide auf die Strafbank. Es ging bei 4-4 weiter und normalerweise würde man sagen, hey, 4-4, das ist ja ein Vorteil für die Edmonton Oilers. War auch so, dass da McDavid mit drauf war und dass sie da auch erst sich festsetzen konnten im Drittel der Florida Panthers, aber dann war es so, dass ja, Evan Bouchard versucht hat, an der blauen Linie der Panthers dort Sascha Barkov aussteigen zu lassen und das war absolut ein Fehler, verliert er den Puck, fährt dann noch mit Barkov nach vorne, also verteidigt das dann okay, würde ich mal sagen. Viel mehr kann Bouchard da nicht machen, aber aus der Bewegung heraus kommen von hinten zwei weitere Florida Panthers Spieler, einmal Forsling und einmal Sam Reinhardt und Forsling bekommt dann von Barkov den Puck richtig schön zugespielt auf die andere Seite und Reinhardt bringt sich richtig schön in Position, Pass von Forsling auf die Deflection quasi, auf den Schläger unten und Sam Reinhardt erzielt das 1:0 nach 18 Minuten 58 im ersten Drittel und das war eben, wie gesagt, aufgrund des Spielverlaufs nicht unbedingt verdient, wenn man jetzt auf die Torchancen guckt, 5:4 für die Edmonton Oilers, die hatten einen Corsi-Wert an die 60%, das war alles wirklich gut, war auch vielleicht nicht ganz so dominant, wie man das erwarten durfte zu Hause, aber auf jeden Fall so, dass du sagen konntest, okay, sie sind besser im Spiel als vor allem dann in Spiel Nummer 2, aber sie standen eben wieder ohne Ertrag da, es stand 1:0, wieder war Sergei Bobrovsky, der da einige Chancen entschärft hat und auch da konnte man schon so ein bisschen vielleicht so diesen Zweifel spüren bei den Edmonton Oilers, bei den Fans, aber es waren ja noch 40 Minuten zu spielen und was wäre wichtig im zweiten Spielabschnitt, ganz, ganz klar, ein frühes Tor und das frühe Tor haben die Oilers bekommen und in dem Fall war es einer der wenigen Breakdowns im defensiven Schema der Florida Panthers, würde ich sagen. Es war ein Schuss von Mikola, der am Tor vorbeigeht, der hinten einmal die Bande rumgeht und dann können die Oilers schön schnell hinten rausspielen. Adam Henrique auf Warren Fogel, der ist da komplett alleine, wie gesagt, da auf jeden Fall ein Fehler in der Verteidigung der Florida Panthers und in dem Fall kann sie dann Sergei Bobrovsky nicht mehr retten. Es steht 1:1, ein schönes Tor von Warren Fogel und da muss man eben sagen, ja, das waren so die Situationen, wo man auch drauf gewartet hat, vielleicht dann auch mal bei einem McDavid, bei einem Dreiseitel, dass sie in diese Situation reinkommt, dass sie das nutzen können. Umso besser in der Szene dann eben, dass es ein Spieler aus einer anderen Reihe ist, der da den Ausgleich erzielen kann für die Oilers. Auch da wieder, die Zuschauer sind da, Momentum ist da. Danach haben die Oilers einige Chancen, können die wieder nicht nutzen. Wieder Bobrovsky mit einigen Saves, wieder immer so ein bisschen Unruhe danach. Ne? Also war überhaupt nichts Unfaires in dem Sinne mit dabei, sondern muss ich auch sagen, hat mir auch gut gefallen, dass die Oilers da auch ja so ein bisschen diese Chippiness dann mit reingebracht haben, dass man das Gefühl hatte, es ist ihnen jetzt nicht, also ich will nicht sagen, dass es ihnen sonst auch egal ist, aber
oder dass es ihnen sonst egal ist, den Edmund Wallace. Aber da hatte man wirklich das Gefühl, hey, die wissen, wir müssen jetzt mehr zeigen, wir müssen draufgehen. Wir dürfen nicht einfach, wenn der Safe von Bobrowski da ist, quasi beidrehen und den Kopf schütteln, sondern da musst du vielleicht einfach nochmal nachgehen, bisschen für Unruhe sorgen. Das haben sie versucht, hat bis zu dem Zeitpunkt nicht geholfen. Und ja, dann gab es wieder eine Chance vorne für McDavid, meine ich, war noch ein Nachschuss mit dabei. Und im Grunde ist es dann absolut harmlos, was passiert. Ein Dump-In der Florida Panthers, die fahren teilweise zum Wechseln und der Puck ist hinterm Tor, der Edmund Oilers. Skinner versucht ihn zu kontrollieren, weiß ich nicht, ob er da unbedingt hin muss, auf jeden Fall geht er hin, versucht den Puck zu kontrollieren, das gelingt ihm nicht, er verliert den und dann kommt ein Pass nach vorne von Lustarinen, Force-Tor, da ist Wladimir Tarasenko und er macht ihn rein. Ein klarer Torwartfehler und das ist genau eine dieser Situationen gewesen für mich. Das darf im Stanley Cup Final nicht passieren. Das ist von Stuart Skinner einfach ein absolut tödlicher Fehler, der dir das Spiel dann wegwirft sozusagen so ein bisschen. Klar, ich weiß, es ist das 2-1, also die Partie ist zu dem Zeitpunkt nicht entschieden, aber der Spielverlauf einfach, ne? Du erzielst das 1-1, du bist das bessere Team im zweiten Drittel, du hast Chancen und die Panthers mussten in dem Fall ja nicht wirklich viel dafür machen. Also nochmal, es ist ein Dump-In, wenn er den hinterm Tor weggehen lässt, ist dann eben das 1-zu-1-Duell da an der Bande und wahrscheinlich passiert gar nichts. Skinner geht dahinter, hinter das Tor, macht den Fehler, steht 2-1 für die Florida Panthers. Dann die nächste Situation, ein paar Minuten später, auch im Grunde Überzahl, im Grunde gut positioniert die Verteidiger der Oilers. Es gelingt ihnen aber nicht, diese kleinen Duelle zu gewinnen. Die Panthers immer wieder hinterher, immer wieder auch diese kleinen Sprints, sage ich jetzt mal, im Offensivdrittel, im Forecheck. Sie sind immer wieder nah dran, sie ermöglichen sich selber immer wieder Puckgewinne, es sind immer wieder Pässe, die sie zerstören, es gibt keine klaren Möglichkeiten zu klären für die Oilers, in dem Fall dann abgefangen, nachher ist es Tkachuk, der den Puck da hat, spielt rüber auf Bennett, der macht das 3-1 für die Florida Panthers und ein paar Minuten später auch wieder aus dem eigenen Drittel dann gut rausgespielt, die Florida Panthers. Evan Rodriguez, der so ein bisschen vielleicht der offensiv stärkste Spieler jetzt in dem Finale ist für beide Teams. Dann letzten Endes mit einem kurzen Pass auf Barkov, der schließt dann ab oben schön in die Ecke rein gegen Skinner. Auch da wieder, will ich ihm keinen Vorwurf machen, aber ich sag jetzt mal, Bobrowski hält den vielleicht. So, und das ist dann der Unterschied. Und es waren 6 Minuten 19, in denen diese drei Tore fielen, auch relativ regelmäßig verteilt, so grob, alle 2 bis 3 Minuten dann letzten Endes da. Und ja, damit war die Partie im Grunde fast schon entschieden, diese drei schnellen Tore. Sehr, sehr gut von den Florida Panthers. Einfach auch eiskalt jeden Fehler ausgenutzt. Jeden Fehler, den die Oilers gemacht haben. Und sie haben genau die Fehler gemacht, die zu befürchten waren vor der Serie. Eben aus dem Forecheck, aus den Dump-Ins heraus der Florida Panthers 2 Stück. Dann nachher im Transition-Game, Rush-Game, okay, das kann mal passieren. Auch wenn du dann vielleicht versuchst, möglichst schnell wieder das 3-2 zu erzielen. Und ja, das war ein Drittel zum Vergessen für die Edmonton Oilers. Was ich sagen muss, was ich sehr, sehr gut fand, sie kamen gut zurück im letzten Spielabschnitt. Sie haben sich da auch wieder Chancen erarbeitet. Sie haben dann auch am Ende beim 2-4 zum Beispiel dann ein bisschen Spielglück. Das war ein Schuss, der wäre neben das Tor gegangen, trifft den Florida Panther, Verteidiger, fällt dann hinter Bobrowski rein. Da konnte man so ein bisschen denken, okay, Mensch, jetzt kommt vielleicht so dieses Glück zurück, jetzt haben sie vielleicht mal einen Lucky Bounce, sind dran auf 2-3, dann auf 2-4, dann das 3-4 von Ryan McLeod, da waren noch über 5 Minuten zu spielen, auch da wieder Torschütze, ne? Wenn man jetzt durchguckt, Vogel, Broberg, Ryan McLeod, auch da hatte ich ja vor der Serie gesagt, Additional Scoring, das sind genau die Leute, die du brauchst, um zusätzlich zu deinen Superstars Tore zu erzielen. Das Problem ist nur, die Superstars erzielen keine Tore. McDavid, 0 Tore. Dreiseitel, 0 Punkte. Hyman und Nugent Hopkins, auch keine Tore. Diese Serie ist von den Starspielern der Edmonton Oilers bisher absolut ja, ungenügend, was das Scoring betrifft. Nochmal, die Leistung an sich, die war gut, die war ja auch in Spiel 1, im Grunde kann man ja sagen, fast sehr gut, aber sie machen einfach die Tore nicht und auch nach diesem 3-4 haben sie noch eine Riesenchance, da ist McDavid hinterm Tor, Bobrovsky verteidigt das ganz gut, dass er den nicht von hinten mit reinschießen kann, der Pass kommt nach vorne auf McLeod und dann kann er da den Puck nicht lupfen, nicht hochschießen über den Schoner drüber von Bobrovsky, der macht den Save. Man muss aber auch sagen, auch wenn jetzt die beiden Tore gefallen sind, die Panthers haben das trotzdem im letzten Drittel auch sehr gut verteidigt. Das ist eben auch ein Punkt. Es war jetzt nicht so, dass das da ein absolutes Feuerwerk war, was Edmonton abgebrannt hat, womit man ja rechnen konnte, ne? Dass man sagen konnte, okay, jetzt die liegen mit drei hinten, die müssen jetzt im Grunde alles nach vorne werfen. Das haben sie natürlich versucht. Aber auch da, wenn man jetzt sich die Schüsse anschaut, das war 6-5 im letzten Spielabschnitt für die Edmonton Oilers. Tatsächlich war es so, dass sie im zweiten Drittel 16-8 Torschüsse hatten, nur die Torschüsse nachher der Florida Panthers, die waren eben einfach gefährlicher, weil sie sich diese Torchancen da vorne erarbeitet haben. Wenn wir insgesamt auf die, sag ich mal, Standardstatistiken erstmal schauen, wir haben 35-23 Torschüsse. Auch da, na, erstmal sehr guter Wert für die Edmonton Oilers, sehr gutes Verhältnis. Wir haben 3 Powerplay-Möglichkeiten für die Edmonton Oilers, aber sie machen einfach keine Tore. Ich meine, sie sind jetzt 0 von 10 in den ersten 3 Spielen oder 0 von 9. Kein einziges Powerplay-Tor der Edmonton Oilers. Das hatten wir zwischendrin auch schon mal gegen die Vancouver Canucks. Wir hatten das gegen die Dallas Stars. Und ja, Margin of Error ist noch dünner und noch kleiner im Stanley Cup-Finale. Und dementsprechend muss man einfach sagen, das reicht nicht. Sie müssen Powerplay-Tore erzielen, ansonsten haben sie keine Chance. Wenn wir auf die Advanced Metrics insgesamt gucken, da waren 12-10 Torchancen für die Edmonton Oilers. Da sind sie ein Stück weit besser bei den Toren. Gut, ist am Ende ein bisschen verfälscht bei Florida, weil sie zweimal das Empty Net relativ knapp verfehlen. Also auch da war Edmonton, wenn man jetzt mal diese Empty Net Chancen rausnimmt, besser. Da haben sie sich mehr Torchancen oder mehr Tore auch verdient gehabt aufgrund des Spiels, aber sie machen diese Treffer einfach nicht und es ist jetzt die dritte Partie und natürlich kannst du immer sagen, es ist Pech mit dabei, Nugent Hopkins hatte, meine ich, einen Pfosten- oder einen Lattentreffer, du kannst auch sagen, dass Bobrovsky an der einen oder anderen Stelle Glück hat, ja, gar keine Frage, aber er hat auch eine sehr gute Positionierung, er macht halt keinen Fehler, so, Skinner macht einen Fehler, Bobrovsky macht keinen Fehler, das ist ein Unterschied und irgendwann ist es dann auch kein Pech mehr. Wenn du 3 Partien diese Chancen nicht nutzt, dann ist es auch fehlende Geschwindigkeit, fehlender Fokus, fehlende Energie, fehlende Geschwindigkeit vorne, um zu einem Rebound zu kommen. Da sind viele, viele Dinge, die eben nicht laufen. Was ich ganz interessant fand, also natürlich muss Chris Knobloch ein positives Mindset behalten. Er hat aber in der PK danach gesagt, ja, wir haben gezeigt, dass wir dieses Team schlagen können. Nein, sorry. Habt ihr nicht, und zwar habt ihr das die komplette Saison nicht. Das ist jetzt das 5. Spiel der Edmonton Oilers gegen die Florida Panthers. Sie haben nicht ein Spiel gewonnen. Also von daher, sie haben gezeigt, dass sie so spielen könnten, als ob sie die Spiele gewinnen können, aber wirklich gewonnen haben sie eben noch nicht, die Edmonton Oilers. Und ja, es tut mir leid, es ist halt kaum noch Spielraum da. Es ist jetzt so, wir haben Spiel Nummer 4, steht 3-0 für die Florida Panthers. Der Rekord, die Bilanz von Teams, die 3-0 führen im Stanley Cup Finale, die ist 27-1 und der einzige Sieg eines Teams, das im Stanley Cup Finale 3-0 zurückgelegen hat, das war im Jahr 1942, da gelang es den Toronto Maple Leafs gegen die Detroit Red Wings, den Reverse Sweep durchzuführen. Wenn man diese ersten 3 Spiele gesehen hat, dann muss man sagen, es wäre ein absolutes Wunder, wenn die Edmonton Oilers das schaffen würden. Sie haben in Spiel 1 gut gespielt, da hätten sie einen Sieg verdient gehabt. Das Spiel jetzt, würde ich sagen, haben sie auch eine gute, solide Leistung gezeigt. Das war jetzt insgesamt eher ein bisschen ausgeglichen. Und nochmal, das Problem ist einfach, die Florida Panthers machen hinten wenige Fehler. Den einen Fehler zum Beispiel, den haben die Edmonton Oilers bestraft mit dem 1-1. Ansonsten ist Florida sehr, sehr diszipliniert hinten, sehr clever hinten, sehr strukturiert. Man muss aber auch sagen, dass die Oilers keine Fehler unbedingt erzwingen und dass es da dann eben auch eine Geschichte ist, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mehr den Gegner unter Druck setzen musst. Man hat das Gefühl, die Oilers sind frustriert, man hat das Gefühl, sie sind müde an der einen oder anderen Stelle. Alles verständlich, alles ne, etwas, was zu diesem Zeitpunkt in den Playoffs zu erwarten ist. Und was ich einfach auch sagen muss, man merkt extrem, dass die Florida Panthers in den letzten Jahren eine Entwicklung vollzogen haben, die genau bis zu diesem Punkt geführt hat. President's Trophy Gewinn vor 2 Jahren mit sehr, sehr viel Offensive. Letztes Jahr sehr gute Playoffs, 3 Runden lang, sehr viel von Sergei Bobrovsky abhängig. Das ist in dieser Saison nicht ganz so. Ja, er wird wahrscheinlich die Conn Smythe Trophy gewinnen, wenn denn die Florida Panthers den Stanley Cup holen. Aber es ist mehr als Bobrovsky. Sie sind natürlich auch gesund. Auch das ist ein Punkt, wo man sagen muss, ist ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass McDavid oder Dreisaitl ausfallen bei den Edmonton Oilers. Und Evander Kane hat ja auch die gesamte Saison nicht mega überragend gespielt. Klar, trotzdem ist das ein Verlust, der auch dann den Oilers eben mehr Probleme bereitet, als das vielleicht andersherum der Fall wäre. Und was man einfach auch sieht bei den Panthers, es ist dieser kleine Tick Frischheit im Kopf, es ist dieser kleine Tick, dass sie wissen bei jedem Shift, was sie machen müssen, dass sie vor allem eben einfach hinten sehr, sehr sicher stehen, sehr diszipliniert, dass sie vorne gnadenlos ihren Forecheck durchziehen und auch da wieder. Das ist vielleicht nicht etwas, was sich im ersten Drittel auswirkt, das ist nicht etwas, was sich immer auswirkt, aber an der einen oder anderen Stelle ist es dann eben doch so, dass du als Verteidiger zum Beispiel bei dem, das ist bei dem 3-1 ist es Nurse wieder. Wie gesagt, sorry, dass man, es sind immer die, oder sind fast immer die gleichen Spieler bei den Oilers, aber es ist nun mal so, Nurse da mit dem Breakdown, wo er den Puck dann herschenkt und letzten Endes dann Tkachuk den Pass macht und dann fällt da von Bennett das 3-1. Das ist vielleicht in einem normalen Saisonspiel unerheblich. Zum einen, weil die Gegner das dann vielleicht nicht so ausnutzen, weil sie nicht die Qualität der Panthers haben. Oder aber, weil du es dann vorne in der Offensive auch wieder rausholen kannst für die Edmonton Oilers. Aber im Stanley Cup-Finale geht das eben nicht. Und das ist auch der Unterschied zwischen der normalen Saison und den Playoffs und speziell dann der Finalserie. Das haben die Oilers ja jetzt auch gesagt, auch das ist alles in Ordnung nach dem Spiel, dass sie gesagt haben, wir hatten eine 8-Spiele-Siegesserie, wir hatten 16-Spiele-Siegesserie, wir können Spiele hintereinander gewinnen. Ja, richtig, aber es ist eben ein Stanley Cup-Finale und es ist ein Gegner und genau da liegt so ein bisschen die Differenz zwischen normaler Saison und eben dann dieser Situation. In der normalen Saison spielst du maximal 2-mal hintereinander gegen einen Gegner, dann hast du im Normalfall auch 2 Torhüter und nicht immer den identischen Torhüter, weil bei Back-to-Back meistens der Goalie gewechselt wird und wenn du dann ein anderes Team hast, ist die Situation wieder nochmal vollkommen anders und in diesem Fall ist es eben so, Florida 3-mal gegen die Oilers und das ist kein Zufall, dass die führen. Man könnte jetzt argumentieren, wenn es nach Spiel Anteilen geht und nach vielleicht irgendwo Gerechtigkeit, dann wird es 2-1 stehen und nicht 3-0. Aber dafür gibt es keine Tore und dementsprechend ist diese Führung insgesamt auch verdient und ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass Edmonton in irgendeiner Form da diese 4 Partien jetzt hintereinander gewinnen kann. Ich traue ihnen natürlich zu, Spiel Nummer 4 zu gewinnen, einfach auch nochmal mit diesem letzten Quäntchen Energie alles rauszuholen da, was überhaupt noch da ist. Nochmal ein bisschen schneller zu sein, nochmal ein bisschen mehr auch diese Entschlossenheit zu haben, auch mit den Fans im Rücken. Ich glaube, auch da wird es wieder eine großartige Atmosphäre geben. Aber mehr als jetzt 2 Siege in den nächsten Spielen, das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Und das Problem ist, glaube ich, auch nicht mal unbedingt, dass die Oilers das vielleicht nicht könnten, sondern das Problem ist ganz einfach der Gegner. Und Florida ist eine Stufe weiter in der Entwicklung als Edmonton. Leider ist es so, das muss ich ja auch sagen, leider ist es so, dass all die Dinge, die ich in der Vorschau erwähnt habe, wo ich gesagt habe, da ist Florida immer einen kleinen Tick besser, dass die anscheinend jetzt alle funktionieren und das, wo Edmonton die Vorteile hatte, nämlich das Powerplay und auch das eigene Unterzahlspiel, die beiden Faktoren kommen gar nicht zur Geltung und dadurch haben wir jetzt dieses 3-0. Ich habe in der Vorschau auch gesagt, ich hoffe nicht, dass diese Serie aus irgendeinem Grund dann plötzlich in 5 zu Ende ist. Ich hätte nie gedacht, dass wir die Möglichkeit haben, dass diese Finalserie in 4 Partien zu Ende sein könnte. So wird es aber sein. Am Samstag ist der Stanley Cup in der Halle und er könnte dann auch an die Florida Panthers verliehen werden. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Ich hoffe wenigstens, dass wir ein fünftes Spiel bekommen, dass vielleicht so ein bisschen Zweifel auch da ist bei Florida. Und ganz ehrlich, ich gönne es auch Teams immer, wenn es denn dann so ist, dass sie dann zu Hause den Stanley Cup gewinnen können. Das finde ich immer ein bisschen eine Nummer schöner. Ja, aber ansonsten ist es leider sehr, sehr ernüchternd, was da passiert ist heute. Speziell dann im zweiten Drittel. Nochmal, das sind dann 6 Minuten, 19 Sekunden. Ich will nicht sagen, dass Edmonton da die Saison wegwirft, aber es sind halt einfach 2 wirklich große Fehler hinten und dann eben einmal das Zulassen von diesem Konter 2-auf-1-Situation, die dann eiskalt ausgenutzt werden von Florida. Und damit haben wir jetzt die Situation, die jetzt leider Realität ist. Ja, was soll ich sagen? Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Anmerkungen habt, gerne @lars_mar.info@sportpassion.de. Wenn ihr den Podcast mögt, dann abonniert ihn, sagt weiter und teilt den Podcast auch. Und ansonsten könnt ihr den Podcast über paypal.me unterstützen oder über SteadyHQ. Das könnt ihr machen über die Links in den Shownotes. Ich muss sagen, ich bin leider so ein bisschen ernüchternd, weil ich mich echt auf 6 Partien gefreut hatte und ich hoffe, dass wir nochmal ein bisschen Zuschlag bekommen jetzt im Stanley Cup Finale. Aber bis hierhin ist das alles sehr, sehr souverän von Florida. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.